Wenn ich Trikots aus den 70er, 80er Jahren sehe, wenn ich das U-Trikot von Borussia Dortmund sehe, das Trigema-Trikot von Schalke, das Renault-Trikot von Rot-Weiß Essen, dann macht das einem mit einem etwas. Dann hat man die passende Musik sofort in dem Ohr. Man ist in einer anderen Zeit und das finde ich auch schön, dass dieser Fußball das bewirken kann.
Essen im Ohr. Sport.
Plötzlich ist der Dezember schon weit fortgeschritten und ich darf euch zur letzten regulären Podcast-Folge in diesem Jahr begrüßen. Ihr seid beim Radio Essen Podcast Essen im Ohr, dem Talk mit Persönlichkeiten rund um unsere Stadt. Heute nochmal in der Kategorie Sport. Nächste Woche gibt's noch eine Spezialfolge, dazu dann später mehr. Mein Name ist Mario Alt und ich habe richtig Bock, über Fußball zu quatschen. Ja, und das geht mit wenigen Leuten so gut wie mit meinem heutigen Gast. Mir gegenüber sitzt der Direktor des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund, Manuel Neukirchner. Hi.
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
Ja, nicht herzlich willkommen, sondern herzlich willkommen zurück, muss ich ja sagen.
Ja, das stimmt. Radio Essen, das wird immer ein Teil meines Lebens sein. Ich habe hier meine ersten beruflichen Anfänge erleben dürfen. 1. April, dieses Datum, das hat sich bei mir noch oder ist eingebrannt, der 1. April 1992, als Radio Essen on air gegangen ist und ich war dabei als freier Mitarbeiter damals. Und das waren tolle Tage, tolle Wochen, auch in der Vorbereitung. Also das alles ist tief in mir drin.
Ja, du bist auch schon warm gequatscht, so ein bisschen, muss man sagen. Ich schaue mal auf die Uhr, 13.39 Uhr haben wir. Ich glaube, 13 Uhr haben wir uns hier getroffen und da mussten erstmal die alten Geschichten mit Kostas Mitsalis und Anna Bartel wieder ausgepackt werden, ne?
Ja, und die sind mir auch total lieb und heilig, diese alten Geschichten und natürlich auch die ehemaligen Kollegen und Kolleginnen, weil das war für mich sehr prägend. Als junger Mann damals, als ich angefangen habe, war das eine sehr, sehr prägende Zeit und ich habe sehr, sehr viel durch das Radio machen gelernt und ja, dafür bin ich sehr dankbar.
Wir wollen da später noch tiefer drauf eingehen, drüber sprechen. Wir beide haben uns vor ungefähr 2,5 Jahren zum ersten Mal getroffen. Das war im Ruhrmuseum auf Zollverein. Da gab es die Ausstellung Mythos und Moderne. Ja, ich würde sagen, das waren noch so meine Anfangszeiten hier beim Radio und zur Ausstellungseröffnung waren dann viele Ruhrpott-Legenden dabei. Hermann Gerland erinnere ich mich oder auch Otto Rehhagel zum Beispiel. Für mich so als ganz junger Journalist, Radiomensch, Sportjournalist auch. Ich war nicht ehrfürchtig, aber schon beeindruckt. Und für dich ist das aber mittlerweile Standard, Alltag?
Ja, natürlich. Das Deutsche Fußballmuseum, das ist einzigartig in seiner Art. Es gibt nur das eine Deutsche Fußballmuseum und wir haben auch gerade, was so ein bisschen auf die großen Spieler einzahlt und Spielerinnen, wir haben die Hall of Fame des deutschen Fußballs ins Leben gerufen 2017 und da kommen sie natürlich jetzt alle peu à peu und das hat eine unglaubliche Relevanz auch bei den Spielern selber. Jeder möchte dabei sein, jeder möchte aufgenommen werden. Das ist auch unter den Spielern und Spielerinnen immer so ein Battlen. Wer ist jetzt schon dabei, wer ist noch nicht dabei? Natürlich lebt der Fußball, lebt die Fußballgeschichte von den großen Namen und die inszenieren wir bei uns in Dortmund im Deutschen Fußballmuseum. Deswegen kommt das zwangsläufig. Aber ich möchte dich an einer Stelle noch korrigieren, was mir ganz wichtig ist. Du sagtest, wir sind noch mal in der Sparte Sport unterwegs mit dem Podcast heute. Das stimmt nur zum Teil, weil das ist mir ganz, ganz wichtig. Das Deutsche Fußballmuseum steht auch für Kultur. Also nicht nur für den Sport, sondern wir zeigen den Fußball als Phänomen mit all seinen Zusammenhängen, mit seinen kulturellen, gesellschaftlichen, zeitgeschichtlichen Kontexten. Und das ist das Spannende, in das ich jeden Tag eintauchen kann in meiner Arbeit, diese Verbindung zwischen Kultur und Fußball. Das ist mir ganz wichtig, das ist genauso wichtig mittlerweile, wie jetzt Günter Netzer zu treffen oder Bastian Schweinsteiger, der jetzt bei uns in Dortmund war, sondern Formate zu entwickeln, Kommunikationsformate im Raum für eine sehr moderne Vermittlungsansprache an die Besucherinnen und Besucher eines Museums. Das ist mir genauso wichtig als jetzt nur die reine Fußballgeschichte.
Werden wir auch gleich drüber sprechen. Ich habe auch mal in meinem Studium die Vorlesung Die Kultur des Fußballs besucht bei Matthias Martinez. Ich glaube, der Name ist dir auch ein Begriff. Kann das sein?
Ja, dann hast du in Wuppertal studiert.
Richtig, du auch, oder?
Ich habe auch an der Bergischen Universität Wuppertal studiert. Matthias Martinez ist mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund von mir. mit dem wir auch schon gemeinsam, eine Poetikvorlesung in Wuppertal gemacht habe zum Thema Fußball und Literatur. Das Deutsche Fußballmuseum hat jetzt ein Symposium veranstaltet an der Ruhr-Universität Bochum. Da war er auch wieder mit dabei. Und ja, er bringt diese Welt der Literatur und der Fußballwelt zusammen. Und da sind mir seelenverwandt, wir beide.
Sehr gut. Bevor wir da weiter eintauchen, wollen wir natürlich erstmal dich näher kennenlernen. Und das machen wir hier in diesem Podcast immer mit unserem akustischen Steckbrief, den du jetzt quasi mit deinen Worten ausfüllen darfst. Und da beginne ich erstmal mit deinem vollständigen Namen.
Manuel Neukirchner.
Wann und wo geboren?
Am 20. November 1967 in Essen.
Und immer noch in Essen zu Hause?
Ja, zwar auch und zwischendurch mal in Frankfurt, in Köln, aber Essen ist immer mein erstes Standbein gewesen, ja, auch heute noch.
Okay, dann kommen wir zu der Anzahl der Ehen und Kinder.
Gott sei Dank eine Anzahl, was die Frau anbetrifft. Ich bin mit meiner Frau seit Ewigkeiten zusammen. Sie war 17, ich war 19. Wir haben uns auf der Schule kennengelernt, auf der Freien Waldorfschule in Essen. Und wir haben zwei wunderbare Kinder. Das ist das Wichtigste in meinem Leben. Meine Frau und meine beiden Kinder.
Sehr schön. Hast du denn auch Haustiere?
Ja, wir haben einen Kater, der heißt Johnny.
Aha.
Und ja, der ist auch ganz wichtig.
Das größte Hobby?
Boah, das größte Hobby ist, wenn ich jetzt sagen würde, lesen, das ist mir zu banal, weil ich habe Literaturwissenschaft studiert, ich beschäftige mich sehr mit Texten, ich schreibe auch Bücher, deswegen ist Hobby, hört sich so banal an, aber wenn ich Zeit habe, beschäftige ich mich mit Literatur, so will ich das mal lieber ausdrücken, mhm. Aber wir machen auch Sport, jetzt natürlich einen anderen Sport, als ich den noch vor vielen Jahren ausüben durfte. Ich bin manchmal nur mal auf dem Tennisplatz, wir machen sehr viel Nordic Walking mit meiner Frau, wir schwimmen, auch aktiv sein, das würde ich mal so ausdrücken,
ja,
aktiv
sein. Das klingt gut. Der Lieblingsort in Essen?
Das ist mein Zuhause, da bin ich sehr klassisch. In Essen-Bredene haben wir ein wunderschönes Haus und da bin ich sehr, sehr glücklich, wenn die Familie dabei ist.
Okay, dann das liebste Urlaubsziel?
Irgendwo da, wo Meer ist.
Okay, kann ich mich mit anfreunden, geht mir auch so. Kommen wir mal zum größten Laster.
Dass ich nicht zu viel Sport mache, zu wenig. Ich müsste mich vielleicht noch mehr bewegen, um wirklich auch an die Gesundheit zu denken. Das kommt manchmal dann doch zu kurz. Und dann ist der Schweinehund da. Aber man braucht ja auch noch Ziele.
Ja, wer kennt's nicht? Kommen wir zur größten Stärke.
Oh, das ist über sich selber immer zu sagen sehr schwierig.
Ja.
Ziehe ich hier mal einen Joker.
Okay. Ist akzeptiert. Dann kommen wir noch zu ein paar Entscheidungsfragen. Buch oder Podcast?
Buch.
Das war zu erwarten. Film oder Serie?
Film.
Mhm. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Trikot oder Jackett? Da wird es schon schwieriger.
Hemd.
Na gut. Dortmund oder Schalke?
Ach, das ist eine gemeine Frage, sage ich Essen.
Okay. Die beste oder die liebste Sportart nach Fußball ist?
Tennis.
Mhm. Der beste Fußballer aller Zeiten ist?
Für mich persönlich Klaus Fischer. Objektiv gesehen Pelé.
Okay, auch interessante Antworten. Und heutzutage, wenn immer die große Frage kommt, Messi oder Ronaldo?
Messi.
Okay, würde ich auch so sehen. Mein erstes Spiel im Stadion?
Das war 1979, Schalke 04 gegen den 1. FC Köln, 1-0 für den FC Schalke, Torschütze Klaus Fischer. Ich bin deswegen auch gerade die Antwort mit Schalke und mit Klaus Fischer im Speziellen sozialisiert worden. Das war so meine Kindheit, meine Jugendzeit. Und die verbindet im Fußball ungemein, das sehe ich auch in der Ausstellung immer wieder, wenn Leute in die Geschichte eintauchen, dann tauchen sie aber auch immer ein Stück in die eigene Biografie ein. Und das ist für mich ganz, ganz stark, das FC Schalke der 70er, der 80er Jahre und vor allen Dingen auch der Spieler Klaus Fischer.
Und wenn ich mich jetzt nicht extrem täusche, ich bin ja ein bisschen jünger, dann, sonst schneiden wir es raus, ist doch Klaus Fischer für seine Fallrückzieher bekannt geworden, oder?
dass man diese Frage überhaupt stellt. Klaus Fischer ist der Mr. Fallrückzieher.
So, gibt's da nämlich auch im Fußballmuseum, dass man quasi die Position einmal quasi nachstellen kann, oder?
Wir haben so eine Foto-Opportunity geschaffen, da kann man sich ja quasi in einen Stuhl hineinlegen in der Pose eines Fallrückziehers, von wie Klaus Fischer das mit seinem Jahrhunderttor 1977 getan hat. Und da kann man sich reinlegen und ganz wunderbare Fotos machen.
Habe ich mich nicht blamiert.
Sehr gehen gut. Viral.
So,
lag Klaus Fischer auch schon selber drin.
Echt?
Ja.
Cool. Die beeindruckendste Fußballpersönlichkeit, die ich je getroffen habe.
Gut, also ich blende mal Klaus Fischer aus, mit dem ich auch mittlerweile befreundet bin. Das sind zwei Persönlichkeiten. Das ist einmal Günter Netzer, mit dem ich jetzt eine Ausstellung zusammen kuratiert habe, mit vielen Zeitzeugeninterviews. Dazu habe ich auch ein Buch geschrieben. Ihn kennenzulernen, näher kennenzulernen, das ist faszinierend. Aber auch ihn, muss ich sagen, nenne ich als Freund mittlerweile, genauso wie Franz Beckenbauer, den ich auch sehr intensiv kennengelernt habe. Und der auch ein wunderbarer Mensch ist. Beide, Günter Netzer und Franz Beckenbauer, sind wunderbare Menschen, große Persönlichkeit mit einer großen Ausstrahlung, aber auch wenn man sie persönlich kennt, fernab des öffentlichen Scheinwerfers, unglaublich liebenswürdig und ganz tolle Menschen.
Okay, das ist total spannend. Das macht die nächste Frage für dich vielleicht aber auch nicht einfacher. Wenn du mit einer beliebigen Fußballlegende, lebend oder nicht, einen Abend verbringen dürftest, wer wäre es? Du hast ja jetzt schon mit vielen einen Abend verbracht, aber vielleicht ist ja jemand dabei, den du noch nicht kennengelernt hast oder nicht kennenlernen durftest, konntest.
Das wäre Sepp Herberger gewesen. Mhm. Ich habe ja auch einmal 5 Jahre die Sepp Herberger Stiftung als Geschäftsführer leiten dürfen, restrukturiert damals, eine Stiftung des Deutschen Fußballbundes. Und mit ihm hätte ich gerne mal einen Abend verbracht. Er ist ja bekannt für seine Aphorismen, für seine Zitate, für seinen Wortschatz. Ich habe auch über ihn ein Buch geschrieben, weil er auch eine ganz interessante Persönlichkeit ist. Ein unglaublich interessante Biografie. Ja, das wäre so ein Typ gewesen, mit dem hätte ich, glaube ich, abendfüllend mich unterhalten können.
Okay, dann kommen wir zum Abschluss zu unserem mittlerweile berühmten, ich schieb's einmal rüber, Fragenglas. Das darfst du einmal öffnen und noch eine ganz zufällige Frage da rausziehen.
Okay, das ist ja wie bei der Pokalauslosung, die ja bei
ungefähr
uns im Deutschen Fußballmuseum immer stattfindet. Was war dein letzter Fehlkauf?
Puh. Ist gar nicht so einfach. Andererseits sind wir hier direkt nach dem Black Friday. Vielleicht kam da ja auch schon mal was.
Mein letzter, ich habe neulich so einen Sack Paprika gekauft, da hätte ich, glaube ich, besser hingucken müssen, da war nämlich eine faul, da habe ich mich geärgert, dass ich da so eine faule Paprika, die dann auch die anderen ansteckt. Also ich koche übrigens auch sehr gerne, das ist noch in der Rubrik Hobby. Die faulen Paprikas, das war vielleicht die Antwort auf diese Frage.
Okay, jede Partie im DFB-Pokal hat 2 Mannschaften, deswegen würde ich sagen, ziehen wir doch noch ein Los daraus.
Okay.
Fehlt noch dieses Gedudel, was da immer drunter liegt, ne, eigentlich.
Was ist das schönste Kompliment, das du je bekommen hast? Das war eine Rezension der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die geschrieben haben, dass Manuel Neukirchner die Welt der Literatur und des Fußballs zusammengeführt hat. Das war mit dem Theaterstück, das ich geschrieben habe, das dokumentarische Theaterstück Die Nacht von Sevilla. Und wenn man sowas liest in so einer renommierten Zeitung, dann ist das schon ja ein schönes Kompliment, über das ich mich sehr gefreut habe.
Okay, sehr schön. Dann schließen wir den Steckbrief damit ab und starten richtig rein. Was hat denn deine Faszination für den Fußball ausgelöst? War es irgendwie ja ein bestimmter Spieler? Wir haben gerade eben Klaus Fischer gehört. War es ein bestimmtes Spiel? War es das erste Spiel, was du im Stadion dann gesehen hast, Schalke 04? Oder kann man das gar nicht so runterbrechen auf eine Person oder ein Spiel? War es was ganz Allgemeines?
Also ich war sehr mit dem Fußball, bin ich sozialisiert worden. Und zwar in einer sehr bürgerlichen Umgebung. Ich bin hier in Essen-Bredeney groß geworden. Ich komme aus einem sehr akademischen Haus, in dem Fußball überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also mein Vater war Richter, mein Vater war im zweiten beruflichen Leben Komponist, Texter, hat sich also sehr mit Musik auseinandergesetzt. hat früher Kabarett gespielt. Und meine Großeltern, meine Großmutter war Konzertsängerin, mein Großvater erster Flötist hier in Essen im städtischen Orchester. Wow. Also das war, mit Fußball hatte das alles wenig zu tun. Und Fußball war so das Paradies für mich damals als Kind, dass man sich zurückziehen konnte. Das war so ein eigener Bereich. Auf der Straße wurde Fußball gespielt in der Nachbarschaft mit den Jungs. Da wollte dann jeder entweder Klaus Fischer sein oder Manfred Burgsmüller damals beim BVB. Und das war so eine Welt, in die ich mich so ein bisschen reingeflüchtet habe. Das war in meinem Zimmer oben, habe ich dann die Artikel gesammelt, habe vor dem Kassettenrekorder, da fing das übrigens schon an, Reportagen für mich gesprochen, die ich mir dann ausgedacht habe im Stadion. Und da kommt wieder die Flanke von Rüdiger Bramczyk auf der rechten Seite und da steht Klaus Fischer und Tor. Das war wieder ein Tor von Klaus Fischer, auch wenn es von Rüdiger Bramczyk mustergültig vorbereitet. Sowas habe ich dann immer gemacht für mich und das war wunderschön. Und das war was ich für mich ganz alleine hatte. So kann man das vielleicht erklären und daraus ist diese Leidenschaft erwachsen. Und dann das erste Stadion, der erste Stadionbesuch, ich habe ihn gerade schon erwähnt. Das war dann Schalke gegen Köln 1979 oder 78, ich weiß es gar nicht mehr genau. Da bin ich mit den Nachbarn ins Stadion gegangen. Das war in meiner Familie undenkbar, dass ich mit meinem Vater in das Stadion gegangen wäre. Mein Vater, den ich allerdings auch sehr, sehr verehrt habe und verehre, aber es war eine andere Welt. Und das hat für mich eine unglaubliche Faszination erzeugt.
Aber ist ja dann da schon so ein bisschen die Verbindung zu spüren zu Fußball und Kultur, wenn ich die Berufe von deinen Eltern gerade höre. Das war ja auch sehr, sehr, ja, ist ja auch Kultur, Musik ist ja Kultur.
Ja,
und du hast die Fußballwelt dann quasi da reingebracht noch.
Ja, das stimmt. Also ich hatte mich immer schon in einem kulturellen Kontext mit Fußball beschäftigt, als ich dann so als kleiner Junge da habe ich natürlich auf der Straße, damals gab es das noch, auf der Straße Fußball kicken, das haben wir in der Nachbarschaft gemacht, aber ich bin dann in mein Zimmer gegangen und habe dann Reportagen auf meinen Radiorekorder gesprochen. Ich habe mir Zeitungsartikel ausgeschnitten, immer mit dem Ziel, mal ein Buch zu schreiben über Klaus Fischer. Das habe ich schon damals als kleiner Junge diesen Wunsch verspürt, dass ich diese Welten tatsächlich auch ein Stück zusammenbringe. Das stimmt. Das ist mir vielleicht in der Tat auch von zu Hause ein Stück mit in die Wiege gelegt worden. Mein Vater hat auch viele Texte geschrieben. Mein Vater war Autor des ersten Studentenkabarets, die Amnestierten nach dem Krieg. Diese Leidenschaft zum Wort, zum geschriebenen Wort, die habe ich sicherlich von meinem Vater.
Stimmt es denn, dass an der Waldorfschule Ballspielen verboten war, Fußballspielen?
Das war damals so, es kam mal ein Lehrer zu mir und sagte, Manuel, weil ich immer so als Fußballjunge galt, deine Beine sind verhext durch den Fußball.
Aber Namentanzen ging trotzdem.
Das ging trotzdem. Es gab sogar einen eigenen Elternabend, um die Fußballjungen, um das zu thematisieren. Oh. Heute muss ich sagen, meine Kinder sind beide auf der Waldorfschule gewesen. Heute ist das völlig anders. Heute gehört das mit dazu. Die Waldorfschule hat sogar dann auch an den Fußballwettbewerben der Schulen teilgenommen. Das kann man heute so nicht mehr vergleichen. Aber damals war das so, ja.
Dann bleiben wir doch mal so ein bisschen in der Kindheit, in der Jugendzeit. Wer waren denn da so deine Helden neben Klaus Fischer? Also ich habe mir hier auch mal ein paar Namen aufgeschrieben, die hier so Essen verbunden sind. Da haben wir ja zum Beispiel Helmut Rahn, das war dann vor deiner Zeit. Willi Lippens, der ja letzten Monat 80 geworden ist. Horst Rubesch hat hier in Essen gespielt. Ein bisschen später haben wir Oliver Bierhoff, der zumindest aus Essen kam, also hier mit dem Fußballspielen angefangen hat. Jens Lehmann hat hier mit dem Fußballspielen angefangen. Sind das irgendwelche Namen, die dich beeindruckt haben, mit denen du in Verbindung gekommen bist?
Überhaupt gar nicht. Ich war wirklich in der damaligen Zeit sehr auf den FC Schalke fokussiert. Wir hatten Nachbarn, ein Nachbarhaus, die hatten 5 Söhne und die waren alle Schalker. Und das war so mein Umfeld, in dem ich mich dann immer bewegt habe. Und da waren dann einfach die Namen Norbert Nickbur, Wolf Rüssmann, Klaus Fichtel, Aki Lüttke-Bohmert, also die Schalker, denen werde ich jetzt das Herz aufgehen, Rüdiger Bramczyk, Stanley Buder, natürlich Klaus Fischer, Erwin Krämers, Helmut Krämers, so das waren meine Namen und ich werde das nie vergessen, Klaus Fischer brach sich dann das Schienbein, das war kurz vor der Europameisterschaft 1980 Und es stand zur Debatte, dass Klaus Fischer nie wieder Fußball spielen würde. Das Bein hat sich entzündet. Es stand sogar zur Debatte, dass der Unterschenkel amputiert werden musste. Und in dieser Zeit auf der Straße, wo wir immer Fußball gespielt haben, da wechselten dann auf einmal die Trikots. Das wurde dann sehr schwarz-gelb. Manfred Buxmüller kam immer. Da wollte keiner mehr Klaus Fischer sein. Man hat sich ja immer in diese Identität dann als Kind spielerisch reingezoomt sozusagen. Ich will Klaus Fischer sein. Das wollte keiner mehr. Und dann hatte ich die Wahl und konnte das immer sein. Und ich war einer der wenigen, die wirklich auch bei der Stange geblieben sind. Und als Klaus Fischer dann tatsächlich wieder erwarten zurückgekehrt ist, dann kehrte sich das Blatt immer. Aber das war für mich immer schon so eine Urtreue, die ich da zu Klaus Fischer und zum FC Schalke hatte. Vor allen Dingen auch zu diesem Fußballer, als er dann hinterher zum VfL Bochum gewechselt ist. Vorher noch nach Köln. Dann bin ich auch mal so ein bisschen mitgewandert. Heute, das finde ich ja ganz interessant, wenn man heute mal die jungen Leute sieht, die haben ihre Identifikation gar nicht mehr so sehr zum Verein, sondern immer zu einzelnen Persönlichkeiten, ja, die man über PlayStation, über die ganzen medialen Angebote auch findet. Und das war bei mir damals ähnlich. Und da war ich aber sehr treu. Horst Rubisch war der unmittelbare Konkurrent von Klaus Fischer in der Nationalmannschaft. Ich kenne Horst heute sehr, sehr gut. Wir haben auch viel über diese Zeit gesprochen. Das ist auch, ja, auch ein Freund mittlerweile, den ich da gewonnen habe. Aber damals spielte das keine Rolle.
Das ist natürlich total beeindruckend, wenn du von diesen Persönlichkeiten sprichst, von Leuten, die deine Freunde geworden sind, aber auch von Franz Beckenbauer zum Beispiel, so große Namen. Und angefangen hat das, natürlich gab es einen Anfang, der sehr klein war, beim Radio zum Beispiel. Ich weiß nicht, wir können deinen Karriereweg ja mal so ein bisschen durchgehen. Sportjournalist, Pressesprecher bei Rot-Weiß Essen, Referent und Büroleiter der DFB-Präsidenten Egidius Braun und Gerhard Meyer-Vorfelder, Leiter Unternehmenskommunikation Borussia Dortmund, Pressechef des Organisationskomitees der WM 2006 für den Spielort Dortmund. Wann war klar, dass du diesen Weg gehen würdest, dass du diesen Weg gehen willst? Anscheinend ja schon im Kinderzimmer, als du Reportagen selber eingesprochen hast. Aber war dann klar, das ist der Berufsweg, den ich einsteigen will?
Genau, ich wollte immer schon Sportjournalist werden. Das war mein ganz großer Traum. Radio, Fernsehen, ich kann immer nur wieder sagen, mein Kassettenrekorder, da gibt es sogar noch eine Reportage, die habe ich neulich noch gefunden, auf diesen BASS-Rekorder-Kassetten. Dann habe ich gefragt, das kann ich ja hier aus dem Nähkästchen dann auch nochmal erzählen. Ich hatte familiär eine Verbindung zu Günter Grotkamp. Das ist einer der großen Geschäftsführer der Funke-Gruppe gewesen, der heutigen Funke-Gruppe. Und mit dem habe ich mich unterhalten und ich habe gefragt, was mache ich am besten? Und der hat mir den Tipp gegeben, studiere, mach ein Studium mit Bildungsfächern, also jetzt setz nicht alles nur auf Sport, sondern bilde dich breit und mach in der Praxis nebenher, versuche da journalistisches Handwerk zu erlernen. Und genau das habe ich mir beherzigt. Ich habe Literaturwissenschaft, Geschichte und Germanistik studiert, obwohl ich Sportjournalist werden wollte, habe mich aber sehr breit aufgestellt und hatte dann die Möglichkeit, auch mir schon als freier Mitarbeiter die ersten Sporen im Journalismus zu erarbeiten. Und dieser Rat von Günter Grotkamp, der war für mich sehr, sehr wichtig in dieser Zeit und hat sich für mich genau richtig herausgestellt. Günter Grotkamp war eine herausragende Verlegerpersönlichkeit, die Deutschland hatte, der die Funke-Gruppe auch wirklich groß gemacht hat. Eine Persönlichkeit, die ich sehr verehrt habe. Das war spannend, mit ihm zusammenzutreffen und es war also eine wichtige Zeit und das war genau richtig. Und ich hatte das ja auch schon mal eingangs erwähnt. Die Literatur hat mich damals, oder Kultur, irgendwo auch intuitiv schon immer sehr interessiert. Und diese Mischung, die war für mich im Nachhinein sehr wichtig. Ich kann das vielleicht an einem Beispiel auch nochmal sagen. Als der Egidius Braun einen Nachfolger gesucht hatte als Büroleiter, und da war ich bei Rot-Weiß Essen gewesen vorher. Rot-Weiß Essen ist abgestiegen, finanzielle Sorgen. Der Präsident Wilfried Schenk, damals, den ich sehr verehre, auch heute noch leider verstorben, Der hatte mich dem Egidius Braun bei seiner Verabschiedung empfohlen, als Egidius Braun gesagt hat, ah, meine Büroleiterin, die geht, verlässt mich jetzt, sie hat ihr drittes Kind bekommen. So, und dann habe ich bei Egidius Braun, dem damaligen DFB-Präsidenten, vorgesprochen und der sagte mir, wissen Sie, warum ich Sie haben will, Herr Neukirchner? Weil Sie eben nicht nur das 1:0 auf dem Platz verkörpern, sondern dass Sie sich mit Literatur auskennen, dass Sie beim Radio gearbeitet haben. Das war nach der Radiozeit. Sie haben gelernt, wie man Sprechtexte schreibt. Und ich habe hier seine Reden auch geschrieben. Mhm. Und diese breite Ausbildung, die war für mich Gold wert. Und hätte ich jetzt nur Sport studiert und ich glaube, ich hätte mich anders entwickelt.
Was hat dich in dem ganzen Karriereweg bis dahin am meisten geprägt?
Das war Radio, in der Tat. Kommen wir mal ruhig auf Radio Essen zu sprechen.
Schön zu hören.
Ich hatte damals einen ganz, ganz tollen, ich hatte immer Glück gehabt, dass ich in meinem Leben an wichtigen Stellen die richtigen Leute kennengelernt habe. Das war bei der Weichenstellung ein Günter Grotkamp. Das war dann als mein journalistischer Ziehvater Ernst Thomann, der damals beim Sendestart des Senders dabei war, der mittlerweile leider nicht mehr lebt, der mich sehr gefördert hat als jungen Menschen, aber auch natürlich so ein lieber Kollege wie Kostas Mitsalis, der sich auch damals, als ich angefangen habe als freier Mitarbeiter, sehr um mich gekümmert hat. Anna Bartel, ich könnte da ganz, ganz viele liebe Kolleginnen und Kollegen nennen. Und da war ich das erste Mal gefordert, in Live-Situationen zu sprechen. Das waren schon Herausforderungen. Und vor allen Dingen das Medium Lokalfunk, das kam ja damals neu auf. Ich war also beim Sendestart mit dabei. Ich habe also auch noch die Zeiten erlebt, wo wir dann eigentlich im Trockenen irgendwelche Reportagen probiert haben in den Stadien. Und das erste Mal dann live on air zu sein oder die ersten Versuche, die man unternimmt, die waren schon sehr prägend. Das war und haben aber auch unglaublich viel Selbstbewusstsein gegeben, wenn man sowas dann auch meistert. Und das war eine ganz wichtige Zeit für mich.
Jetzt gehen wir ein Stück vor und du kennst den Fußball aus vielen verschiedenen Perspektiven. Du kennst ihn klar als Kind, als Fan, du kennst ihn aus Vereinssicht, Pressesprecher, vorher die Radioreportage, wo man voll mitgeht. Jetzt das Große und Ganze so ein bisschen allumfassend, sämtliche Bereiche des Fußballs, die Kultur des Fußballs. Aber wie ist das, wenn man so tief drin ist, verliert man dann irgendwann so ein bisschen die Romantik im Fußball? Also für mich hat Fußball viel mit Romantik zu tun. Ich weiß nicht, ob du dieses Wort gerne hörst oder ob das für dich auch zutreffend ist.
Ja, weil das natürlich ganz, ganz viel auch mit meinem jetzigen Beruf zu tun hat, mit dem Deutschen Fußballmuseum, dass ich gründen durfte als Gründungsdirektor. Und wir beschäftigen uns natürlich sehr, sehr viel mit der fußballerischen Vergangenheit. Und da taucht man immer wieder in diese Romantik ein. Und ich will mich da gar nicht freimachen, wenn ich Trikots aus den 70er, 80er Jahren sehe, wenn ich das U-Trikot von Borussia Dortmund sehe, das Trigema-Trikot von Schalke, das Renault-Trikot von Rot-Weiß Essen, dann macht das einem mit einem etwas, dann hat man die passende Musik sofort in dem Ohr. Man ist in einer anderen Zeit und das finde ich auch schön, dass dieser Fußball das bewirken kann. Und wenn ich im Deutschen Fußballmuseum bin in der Ausstellung und ich sehe, wie generationsübergreifend Fußball wirkt, das ist faszinierend zu sehen, wenn die Großeltern mit ihren Enkelkindern im Museum sind, der Großvater, je nachdem wie alt er ist, hat noch einen Bezug zu dem Wunder von Bern 1954 mit Helmut Rahn. Und die Enkeltochter oder der Enkelsohn, der zieht dann die Großeltern weiter, weil hinten erscheint dann Wirtz und Musiala. So, das ist wunderschön zu erkunden, dieses Generationsübergreifende. Und ein Besuch in der Fußballhistorie, ein Besuch im Deutschen Fußballmuseum ist immer auch eine Begegnung mit dem eigenen Ich. Und das finde ich wunderschön.
Ich weiß nicht, ob du es jetzt schon beantwortet hast. Es ist eine sehr große Frage, die aber vielleicht wirklich einfach zu beantworten ist. Was ist denn Fußball für dich? Für viele, die keine Fußballfans sind, die nicht drin sind, ist es ja, blöd gesagt, da rennen 22 Leute den Ball hinterher, hört man ja immer mal so. Was ist Fußball für dich? Was entgegnest du denen?
Fußball ist erstmal sehr vielschichtig. Fußball ist erstmal, wenn man das jetzt auf den Fußball im Kern erstmal sieht, faszinierend zu sehen, wie Fußball gespielt wird, wie verschiedene Systeme gespielt wird. Ich war in Essen dabei, als Wolfgang Frank, der damalige Trainer von Rot-Weiß Essen, die Viererkette eingeführt hat in Deutschland. Wolfgang Frank auch, mein Gott, leider auch schon verstorben. Ein früherer Stürmer aus Braunschweig, der dann Trainer geworden ist und der in Essen so seinen Durchbruch hatte. Damals spielte keiner mit der Viererkette in Deutschland. Da spielte man noch mit dem klassischen Libero hinter der Abwehr. Libero kann man so sagen für die heutige Generation, das ist der Sechser, der jetzt vor der Abwehr spielt, der war hinter der Abwehr. So, und der hat alle auf eine Linie gezogen. Und die Veränderung, die damit verbunden ist, im Raum, im System, ja, das erstmal zu durchdringen, ist faszinierend. Das ist erstmal völlig unabhängig, ob ich jetzt Bochum, Schalke oder Rot-Weiß Essen-Fan bin. Das ist das Spiel an sich. Da die Veränderung zu sehen, einzutauchen in spezifische Merkmale von verschiedenen Trainern, das ist erstmal hochspannend. Wenn man sieht, wie die Athletik sich verbessert, das ist erstmal, dazu muss man natürlich auch ein Faible haben. So, das ist das eine. Aber das andere ist natürlich auch das Emotionale. Das ist eben auch einzutauchen in Zusammenhänge, die mit dem Fußball verbunden waren damals oder auch heute. Die aber eben auch vom Fußball ein bisschen weggehen. Also beides ist für mich persönlich jetzt gleichermaßen bedeutend. Ich habe das gerade geschildert, dieses FC Schalke ist für mich ein Synonym für meine Kindheit, für meine Jugend, für meine persönliche Entwicklung. Das ist genauso wichtig biografisch gesehen als auch Fußball als Ästhetik. Fußball ist für mich ein ästhetischer Ausdruck. Also sehr hoch zu bewerten teilweise. Und das versuchen wir übrigens auch in unseren Ausstellungen rüberzubringen, dem Fußball werkimmanent, wenn man so will, gerecht zu werden.
Dann sprechen wir doch direkt über die Ausstellung und über das Fußballmuseum. Du bist der Gründungsdirektor und Leiter in Dortmund seit 2009. Die Eröffnung war 2015, ist jetzt dann also auch schon, ich glaube, Oktober war es, ne?
10 Jahre.
10 Jahre im Oktober her gewesen. Wie ist es dazu gekommen? Wie bist du Museumsdirektor geworden?
Ja, das frage ich mich manchmal auch. Ich habe ja gar keine Vorkenntnisse. Ich bin ja kein Ausstellungsmacher im herkömmlichen Sinne. Und als der Deutsche Fußballbund die Entscheidung getroffen hat, dieses Haus zu bauen als kulturelles Vermächtnis der Fußballweltmeisterschaft 2006, da hat der DFB gesagt, wir nehmen den wirtschaftlichen Gewinn dieser Weltmeisterschaft und bauen dieses Fußballmuseum. Und da gab es dann Standortwettbewerbe, da durfte sich jede WM-Stadt dieser Weltmeisterschaft bewerben, haben sich auch alle beworben, München, Berlin. Ich will das abkürzen, es gab dann die Entscheidung für das Ruhrgebiet und da durfte sich dann Dortmund und Gelsenkirchen waren dann noch übrig geblieben und da hat sich Dortmund durchgesetzt aufgrund seiner zentralen Lage gegenüber des Hauptbahnhofs. So, und auf einmal kam der DFB-Präsident damals, Dr. Theo Zwanziger, zu mir und sagte, Herr Neukirchner, Sie sind doch der richtige Mann dafür, dieses Museum aufzubauen. Und da habe ich gesagt, genau ähnlich wie du jetzt auch fragst, wie kommen Sie denn da jetzt auf mich? Und dann sagte er zu mir, ja, entweder ich verpflichte jetzt einen Ausstellungsfachmann, einen Museologen oder einen Gestalter. Der hat aber wie erwartend dann keine Ahnung vom Fußball. Oder ich nehme jetzt jemanden aus dem Fußball, dem ich aber zutraue, dass er über den Tellerrand hinausdenken kann und sich das erschließt, was man jetzt als Rüstzeug noch braucht, um so ein Haus zu entwickeln. Und das ist das, was ich auch eingangs meinte. Das ist meine breite Ausbildung gewesen, diese breiten Zugänge, die ich in meiner Biografie habe, dass man mir das eben auch zugetraut hat. Und ich hatte vorher schon die Sepp Haberger Stiftung restrukturiert. Und ich hatte vorher schon die Station bei Borussia Dortmund hinter mir. Also ich habe schon sehr unterschiedlich gearbeitet. Ich habe bei der Sepp Haberger Stiftung, da bündelt sich das soziale Engagement des DFB. Beim BVB bin ich im Zuge des Börsenganges, habe ich mich mit Investor Relations beschäftigt, also völlig konträr. Und da sagte der Zwanziger, okay, das kannst du das jetzt auch. Entwickel du für uns dieses Haus. Und das ist in doppelter Hinsicht sehr schwer gewesen, weil es gibt kein Referenzprojekt zu diesem Fußballmuseum. Es gibt nur dieses eine. Und diesem Gegenstand gerecht zu werden, das war spannend.
Die WM 2006 war also so ein bisschen der Startschuss. Bei mir ist es so, ich bin auch, also in meiner Familie hat Fußball quasi nicht stattgefunden, außer mal so ein bisschen Nationalmannschaft vielleicht. Aber bei der WM 2006 hat es auch bei mir, und mittlerweile lebe ich gefühlt für den Fußball, da hat es so richtig Klick gemacht. Was hat das Sommermärchen ausgelöst oder was hat das mit Fußball Deutschland gemacht? War es eine Wiedergeburt? War es ein Meilenstein? Was war es?
Also ich behaupte mal, dass es bislang kein vergleichbares Großereignis in Deutschland gegeben hat nach der Wiedervereinigung. wie diese Sommermärchen 2006, das Ost- und Westdeutschland so eng zusammengeführt hat. Das war ein unglaublich friedvolles Fest der Nationen in Deutschland damals, 2006. Und wir haben die Welt überrascht, dass man bei uns nicht nur pünktlich sein kann und eine perfekte Organisation vorfindet, sondern diese Lebensstimmung, diese Lebenshaltung, die wir da in diesen Sommerwochen präsentiert haben, auf den öffentlichen Plätzen, da wurde ja Public Viewing erfunden, das gab es vorher in dieser Form nicht. Dann hatten wir auch dieses Kaiserwetter, da stimmte auch alles. Und ich glaube, Deutschland hat sich da in diesen Wochen von seiner allerbesten Seite gezeigt. Friedlebend, tolerant, den Gästen aus aller Welt gegenüber. Das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Und wenn man dann heute schaut, muss man sagen, 2006 ist auch lange her. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen bewerte ich diese Weltmeisterschaft weit über den Fußball als ein ganz wichtiges, zentrales, gesellschaftliches Ereignis in der jüngeren Geschichte unserer Bundesrepublik.
Gesellschaft, Geschichte, aber auch Kultur, da sind wir dann bei dem, was sich von Anfang an jetzt quasi so ein bisschen durchgezogen hat. Ich habe dich eben gefragt, was ist Fußball für dich? Was ist denn Fußballkultur?
Fußballkultur zeigt das Phänomen Fußball abseits des 1:0 auf dem Platz. Fußballkultur zeigt, welche Bedeutung der Fußball für die Menschen hat, für eine Gesellschaft hat. Fußball ist längst auch Teil der Kultur. Wenn man sieht, wir haben ganz viele Schulklassen bei uns, jeden Tag im Deutschen Fußballmuseum. Und da kann man unglaublich am Fußball sehr, sehr viel ablesen. Deutsch-deutsche Geschichte zum Beispiel. Heute wissen ganz viele Kinder gar nicht mehr, was war denn überhaupt die DDR? So, dann kommen wir auf das Spiel der Bundesrepublik Deutschland gegen die DDR zu sprechen, im Hamburger Volksparkstadion 1974. Das zerrissene Deutschland, das war so das einzige Spiel, wo wir gegen uns gespielt haben sozusagen. Da kann man unglaublich tolle Verbindungen herziehen, wo Kinder spielend oder über den Fußball, über den türöffnenden Fußball auch an diese Themen herangeführt werden kann. Wenn man sieht, welche Bedeutung des Fußballspiel Deutschland gegen Ungarn 1954 für die Nachkriegsgesellschaft hatte in Deutschland. Deutschland war in der Welt isoliert und das war das erste Gemeinschaftserlebnis der Deutschen nach dem Krieg. In Not, materielle Not ausgesetzt, mit Schuld beladen. Und dann kommt diese Mannschaft von Sepp Herberger und ist bescheiden im großen Erfolg. Und die Welt neidet den Deutschen auch diese Weltmeisterschaft nicht. Das war so ein bisschen die Rückkehr in den Schoß von Europa. Also das ist alles ganz eng mit dem Fußball verbunden. Es gibt einen Publizist Fest, der mal gesagt hat, es gibt diese drei Gründungsväter der Bundesrepublik. Politisch ist es Adenauer, wirtschaftlich ist es Erhard und mental ist es Fritz Walter mit dieser Mannschaft. Also da sieht man, was in dem Fußball alles drinsteckt. Das ist so, so viel mehr als 1:0 auf dem Platz. Und und das ist Fußballkultur für mich, das zu vermitteln, aber auch die Lebensfreude, die Identifikation zu einer Stadt, zu einem Verein, zu Menschen, all das schwingt in diesem Fußball mit. Und das ist für mich Fußballkultur.
Und das alles versuchst du und versucht ihr mit dem Deutschen Fußballmuseum rüberzubringen. Jetzt geht man als Besucher da rein und sieht eine fertige Ausstellung. Aber wie muss man sich denn dann deinen Job und deinen Alltag vorstellen? So eine Ausstellung, auch gerade im Fußball, die ist ja dann nie fertig.
Ja, das fing erstmal damit an, als wir gesagt haben, wie gestaltet man überhaupt ein Fußballmuseum? Es gab damals, als ich angefangen habe, 2009 als Gründungsdirektor so ein Haus zu entwickeln, es gab keine Vergleiche. So, dann habe ich einen Fachbeirat gegründet. Da hatte ich dann klassische Museologen mit dabei, die dann gesagt haben, ja, also in einem Museum, da darfst du die Objekte nicht inszenieren. Das Objekt muss alleine für sich dastehen, hinter Glas und sonst nichts. Haptisch erfahrbar, puristisch. Und dann habe ich gesagt, ja, der Fußball ist, also wir haben nicht diese Mona Lisa, sondern wir haben das Thema Fußball. Fußball ist sehr emotional. Und dann habe ich damals das Wagnis bin ich eingegangen, Fußball im Museum zu inszenieren. Wir arbeiten mit Kulissenbauten im Deutschen Fußballmuseum, mit Sound im Raum, mit sehr viel digitalen Medien. Wir haben 25 Stunden Filmmaterial bei uns, Sound im Raum. So, wir schaffen Raumbilder. So, wir sind, glaube ich, das einzige Museum, das die deutsche Nationalhymne inszeniert hat mit der Violinfassung von Haydn zurückgenommen, ohne Gesang. Also wir machen ganz, ganz viel mit allen Sinnen, die setzen wir ein. Und ich hatte damals auch einen Fürsprecher, das war Professor Dr. Martin Roth, das war der damalige Direktor vom Albert Museum, Victoria und Albert Museum in London. Also mehr Museumsguru gab es damals nicht. Und der hat mir gesagt, das ist genau der richtige Weg, und hat mich verteidigt vor den relativ klassisch konservativ aufgestellten Museumsfachleuten. Und so ist dann das Deutsche Fußballmuseum als ein sehr immersives Haus entstanden. Und heute sehen wir das ganz an ganz vielen Stellen. Heute ist Immersion ein Wort in der Ausstellungslandschaft, in der Museumslandschaft, das ist alltäglich. Damals war das so noch nicht. Und wir haben wirklich, wir waren so einer der Pioniere, das sage ich mal ganz selbstbewusst, für die moderne Museumsgeneration 4.0. War wirklich, diese Entscheidung zu treffen, das war vielleicht so im Rückblick das Wichtigste, was ich für das Museum leisten konnte, dass wir eben nicht klassisch als Museum daherkommen, wo man Objekte in Isolationshaft nimmt hinter Glas und sonst nichts hat, sondern dass wir Fußball mit allen Sinnen inszenieren.
Es ist auch wirklich sehr zu empfehlen, weil man spürt, dass Liebe und Leidenschaft drin steckt. Ich war jetzt aber ehrlicherweise auch schon ein bisschen länger nicht mehr da.
Das ist aber schlimm.
Habe ich auch schon öfters mal hier erwähnt. Ich bin ja Fan von Bayer Leverkusen. Deswegen frage ich mich jetzt natürlich, ist schon ein Ausstellungsstück zur Meisterschaft, zur allerersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte zu sehen?
Ja, natürlich. Wir hatten sogar, wir haben ein ganz wunderbares Objekt. Das ist so eine Tablettenschachtel. die damals schon produziert worden ist, als man meinte, man sei deutscher Meister, wo dann Michael Ballack aber nochmal einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte mit seinem Eigentor, die dann nie zum Einsatz gekommen ist. Das war so eine Werbebotschaft da drauf gedruckt. Die zeigen wir, aber natürlich haben wir auch Exponate jetzt von der letzten Meisterschaft.
Sehr gut, dann dauert es nicht mehr lange, bis ich doch wieder da bin. Was ist denn dein Lieblingsexponat? Kann man das überhaupt so sagen?
Ja, das ist so, als wenn du jetzt einen Vater einer Familie fragen würdest, welches ist dein liebstes Kind? Wir haben an die 2000 Exponate im Museum, und das war wirklich ein Husarenritt, die alle zu bekommen. Und insofern verbindet sich praktisch hinter jedem Exponat irgendwie eine Geschichte, die mir ganz lieb ist. Aber wenn ich objektiv bin, dann ist es sicherlich der Endspielball von 1954. Von dem Wunder von Bern, weil es gab nur diesen einen Ball, mit dem gespielt worden ist. Heute gibt es ja so viele Austauschbälle. Mhm. Damals gab es nur einen Ball. Und der,
auch verrückt.
Das ist verrückt. Und Fritz Walter hat Kohlmeier, den Manndecker, damals geschickt zum Schiedsrichter nach dem Abpfiff, diesen Ball für den Chef, für Sepp Herberger, zu besorgen. Das ist ihm auch gelungen. Und dieser Ball, das ist ein Synonym für Zeitgeschichte. Das ist ein Synonym für die Nachkriegszeit. Und deswegen finde ich diesen Ball, wenn ich den anschaue, in besonderer Weise faszinierend. Aber ich habe auch zum Beispiel den Fußballstiefel, muss man schon sagen, von Helmut Rahn, der, mit dem er seine beiden Tore in diesem Finale geschossen hat. Und wenn ich da mit den jungen Nationalspielern vor diesem Schuh stehe, da sind die ganz und staunen und sagen, wie kann man denn mit so einem Stiefel, mit so einem schweren Ding überhaupt Fußball
ja,
spielen?
Ja, das wirkt total beeindruckend. Ne? Ja. Das hat so eine Ausstrahlung, die man kaum in Worte fassen kann. So ein Ball und solche Schuhe. Ne? Das ist Wahnsinn.
Aber es ist genauso, wenn man dann neben dem Schuh von Mario Götze steht, der 2014 unser Torschütze war, wo man noch an der Sohle den Rasen sieht aus dem Maracana-Stadion, das ist auch genauso faszinierend. Also
ja, und da kommen dann Momente dazu. Ne? Dann hat man sofort wahrscheinlich im Kopf, wo war man als der Fußballfan, der jüngere Fußballfan dann in dem Fall, oder selbst wenn es ältere sind, aber ist ja egal. Aber ich als Jüngerer, der jetzt 54 logischerweise nicht miterlebt habe, dann hat man natürlich sofort Momente im Kopf, die man damit verbindet. Ne? Diesen Moment, wo war man, als dieses Tor gefallen ist. Ne?
Das ist diese Reise ins eigene Ich, von der ich gesprochen habe. Was ich aber genauso wichtig finde, dass wir mit der Art und Weise, wie wir Fußballgeschichte vermitteln, gerade auch die Jungen ansprechen wollen. Wir holen die jungen Menschen in ihren Wahrnehmungsgewohnheiten ab, in ihren medialen Wahrnehmungsgewohnheiten und vermitteln historische Themen. Und dadurch ist so ein Wunder von Bern genauso präsent und gegenwärtig, was sonst völlig verloren gehen würde, indem wir eben die jungen Menschen so ansprechen, dass es nachhaltig wirken kann. Und das ist die Kunst, und meine Aufgabe, so verstehe ich meine Aufgabe, dass man den nachrückenden Generationen Fußballgeschichte bewahrt, erhält, aber immer eine zeitgenössische Vermittlungsform findet, um sie wirklich auch zu erreichen, die jungen Leute. Das ist eine ganz wesentliche Aufgabe.
Du hast es gerade schon mal ein bisschen angedeutet. Wie schwer ist es denn, an bestimmte Ausstellungsstücke zu kommen? Sei es irgendwelche Gegenstände aus Finalspielen oder persönliche Gegenstände, persönliche Trikots, sowas in die Richtung?
Das ist mega hart, betonhart, weil es gibt ja keine Sammlung, auf die wir aufbauen konnten, wie viele andere Museen. Da gibt es dann Kunstsammlungen, die von Sammlern übergeben werden, vermacht werden. Wir haben nichts, wir haben bei Null angefangen. Und wenn Sie, wobei wir das Archiv vom DFB natürlich auch haben, aber die Kronjuwelen, die haben wir uns selber zusammengesucht. Und dann ist es so, wenn Sie zu einem Nationalspieler kommen wie Horst Eckel, der 54 gespielt haben und seine Schätze plündern wollen sozusagen, dann tut ihm das weh. Der hat das gesammelt und er sagte, da steckt mein Leben drin. Viele Spieler, die nichts gesammelt haben, denen ist das egal. So ein Paul Breitner sagt, das interessiert mich alles nicht, die Vergangenheit, ich lebe eben hier und jetzt, ich habe nicht gesammelt. So, aber die gesammelt haben, die wollt's natürlich nicht abgeben, weil denen das eben wichtig ist. Und dann musst du die überzeugen. Insofern war das schon ein hartes Stück Arbeit. Aber man hat sie dann immer damit bekommen, das war auch bei Horst Eckel zum Beispiel so, dass man gesagt hat, pass auf, du stellst uns deine Objekte zur Verfügung, deine Lebenserinnerungen und wir vermitteln damit Zeitgeschichte. Junge Leute, die erfahren von der Zeit. Und dann sagte Horst Eckel zum Beispiel, ja, zeig denen mein Trikot und dann sag denen, niemals aufgeben, immer weitermachen, genauso wie wir damals gegen die Ungarn. Man muss jetzt an der Stelle vielleicht für die Jüngeren sagen, Ungarn, das war damals die beste Mannschaft der Welt, wir lagen 2-0 zurück, das war hoffnungslos, in der Vorrunde hatten wir schon 8-3 gegen Ungarn verloren. Und dann kam diese Mannschaft zurück und das hat dann Horst Eckel gesagt, genau das ist die Botschaft, dann zeig mein Trikot und erzähl diese Geschichte. Und und so haben wir viele Nationalspieler wie Franz Beckenbauer überreden können, wobei Franz brauchte ich nicht überreden, überzeugen können, dass die da sehr gut aufgehoben sind im Deutschen Fußballmuseum, die Objekte.
Das fasst einiges sehr gut zusammen. Gibt's denn auch irgendwas Kurioses, was ihr vielleicht mal angeboten wurde?
Ja, wir müssen natürlich immer die Provenienz, also die Herkunft überprüfen. Eine kuriose Geschichte ist, es gab 2010 diese Krake Paul, ich weiß nicht, ob man sich an die noch erinnert.
Klar, das Orakel.
Das Orakel, das dann die Spiele vorhergesagt hat und Krake Paul hat sich nicht, das ist ja phänomenal, das gesamte Turnier nicht einmal vertan, immer den richtigen Gewinner rausgezogen.
Ja, und wird viel nachgestellt, aber es kommt nie, daran ran.
Es kommt nichts an das Original ran und als Krake Paul dann das Zeitliche gesegnet hat, wir haben bei Sea Life angerufen und gesagt, wir wollten gerne diese Krake ausstopfen für die Ausstellung. Und da haben die gesagt, wie kann man denn so pietätslos sein? Die würde jetzt eingeäschert werden, die Krake, die kann man nicht so zur Schau stellen und so. Und dann haben wir diese Asche gekriegt, der Krake Paul, in eine Urne, die dann eine Krake symbolisiert und die ist bei uns in die Ausstellung dann eingegangen. Also ist Krake Paul praktisch in der Urne im Staub bei uns jetzt präsent.
Habe ich auch gesehen. Bin ich mir ziemlich sicher, ist ja schon länger da. War direkt, wie lange ist das her?
Ja,
ist schon eine Weile her, ne?
Kraken haben jetzt auch nicht die allerlängste Lebenserwartung. Nee, ja. Ich glaube, das war dann schon relativ schnell nach 2010, dass Krake Paul dann von uns gegangen ist.
Wie viel Fußball schaust du denn aktuell?
Ja, ich habe, habe mit meinem Sohn vor allen Dingen immer sehr viel Fußball geschaut. Früher, jetzt ist er nicht mehr so der allergrößte Fußballfan. Ich schaue viel Fußball, aber ich bin ganz ehrlich, früher habe ich doch mehr geschaut. Ich konzentriere mich jetzt und ich werte genau aus, welche Spiele ich schaue. Aber ich war das letzte Mal zum Beispiel hier an der Hafenstraße beim Pokalspiel gegen Dortmund. Mhm. Da bin ich immer noch super gerne. Rot-Weiß Essen haben wir noch gar nicht drüber geredet. Spielt natürlich für mich auch eine ganz wichtige Rolle, weil ich als Fußballreporter hier bei Radio Essen über Rot-Weiß Essen live berichtet habe, einige Jahre aus dem Stadion. Das wirst du ja genau nachempfinden können. Und ich habe als Pressesprecher damals für Rot-Weiß Essen gearbeitet. Deswegen ist der Club mir natürlich auch ans Herz gewachsen. Für viele können sich das immer nicht vorstellen, dass es da eine Koexistenz gibt zwischen Klaus Fischer, Schalke und Rot-Weiß Essen. Aber das ist so bei mir. Und ich liebe diese Zeit von Rot-Weiß Essen, Pokalfinale 1994. Das ist einer der Höhepunkte, die ich erleben durfte. Ich war in Berlin als Reporter mit dabei. Das sind unvergessene Momente und ich bin super gerne auch, weil du mich jetzt fragtest, mit Fußballspielen, wenn es denn eben geht, auch in Essen im Stadion dabei.
Ja, wir wollen jetzt nämlich nochmal zum Abschluss, ein bisschen schauen wir auf die Zeit, über den aktuellen Fußball reden. Wir haben es gesagt, du musst auch Vergangenheit mit Aktualität verbinden. Fußballgeschichte wird andauernd fortgeschrieben. Ist jetzt auch wieder eine große Frage, aber wie siehst du denn die Entwicklung des Fußballs? Ich gebe mal so ein paar Stichworte vielleicht, um es einzugrenzen. Zum einen gibt es immer wieder das Thema Typen im Fußball. Früher gab es jetzt nicht allzu weit in der Vergangenheit, aber auch so ein Oliver Kahn, der als Spieler extrem polarisiert hat. Christoph Daum, der sich im Fernsehen mit Jupp Heynckes gefetzt hat zum Beispiel. Das sind so die Geschichten, die mir einfallen. Oder auch so kuriose Typen wie irgendwie Walter Frosch, der da eine Kippe nach der anderen geraucht hat. Sowas ist ja heute alles kaum noch denkbar.
Also natürlich liebe ich diese alte Zeit, aber ich sage, die Gegenwart hat genauso seine Berechtigung und ich bin ein großer Fan von dem Fußball, der heute gespielt wird, weil der natürlich wahnsinnig analytisch, athletisch und trotzdem emotional ist, wenn man so die einzelnen Vereine vergleicht. Und ich finde schon, dass wir auch tolle Typen haben. Also und auch der Frauenfußball bringt tolle Typen hervor. Also wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, sehr, sehr vielseitig sich zu entwickeln. Und wenn ich in die Nationalmannschaft jetzt gucke, finde ich, da sind auch tolle Typen. Also ich ein Musiala, es ist eine Wonne zuzuschauen, wie dieser Mann Fußball spielt. Aber man kann alle nehmen, die Leverkusener Mannschaft, das sind auch tolle Typen gewesen. Also ich will das gar nicht so sagen, das war früher alles besser. Ich bin auch ein großer Fan vom Fußball, wie er heute gespielt wird. Und natürlich findet der genauso statt bei uns im Deutschen Fußballmuseum. Das ist ja, was du gerade auch angesprochen hast, die Besonderheit an unserem Museum. Normalerweise behandeln Museen immer abgeschlossene Zeitepochen. Barock, Kunstepochen, so. Und bei uns schreitet die Fußballgeschichte jeden Tag vor. Also wir haben nie, wo man sagen kann, so, wir machen das Kapitel zu. Bei einem Thema, das ist der Fußball in der ehemaligen DDR, da ist es abgeschlossen, aber ansonsten schreitet der Fußball vor. Und dadurch, dass wir so medial aufgestellt sind, bringen wir diese Aktualität auch immer ins Museum. Das ist uns ganz wichtig, das schreitet sich mit fort, deswegen sind wir auch ein sehr, sehr aktuelles Haus und nicht nur in der Vergangenheit verhaftet.
Frauenfußball sind wir jetzt auch gar nicht zugekommen, nimmt auch eine super Entwicklung, jetzt 2029 gerade erst frisch bestätigt, ist die Europameisterschaft dann hier in Deutschland, vielleicht gibt es bis dahin auch nochmal so einen kleinen Boom, ist auch im Deutschen Fußballmuseum sichtbar, die Frauen können wir vielleicht, kannst du auch kurz was zu sagen?
Ja klar, also wir sind sehr breit aufgestellt und natürlich spielen die Frauen eine große Rolle. Wir werden jetzt im Januar nochmal die Ausstellung erstmalig nach 10 Jahren größer umgestalten und da wird der Frauenfußball noch eine größere Rolle einnehmen. Man muss sich das vorstellen, vor 10 Jahren, also eigentlich haben wir ja die Ausstellung 2009 schon angefangen zu konzipieren, da hatte der Frauenfußball noch eine andere Stellung. Das hat sich jetzt rasant entwickelt in den letzten Jahren und dem werden wir natürlich Rechnung tragen, das ist ganz klar.
Dann lass uns noch zum Abschluss dieses Punktes Entwicklung des Fußballs über den Videobeweis reden.
Auch der gehört dazu. Ich finde, auch der gehört dazu, wenn man dem Fußball zubilligt, dass er sich weiterentwickelt. Der Fußball hat in allen Epochen sich mit Neuerungen anfreunden müssen. Und immer hat man gesagt, oh, als die Bundesliga begründet worden ist, das ist der Tod der Liga. Und mit gelbe Karte, dass sich dann irgendwann eine rote Karte angeschlossen hat, dass man überhaupt erstmal eine rote und eine gelbe Karte eingeführt hat. Und das ist der Lauf der Dinge. Und ich finde, denn wir schimpfen immer drüber. Klar, ich bin auch nicht mit allen Dingen immer super happy. Aber kannst du dir vorstellen, dass wir einen Fußball haben zukünftig ohne den Videobeweis? Was würde man denn da aufschreien, wenn wir den abschaffen? Da sieht man ja schon im Pokal, wo der nicht eingesetzt wird in den ersten Runden. Ja, hätten wir jetzt den Videobeweis, dann hätten wir hier eine ganz klare Entscheidung gehabt.
Ja, allen recht machen kann man es nie, ne? Genau, ist es schwierig. Natürlich, ohne Videobeweis rücken vielleicht die Emotionen wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund. Andererseits löst auch der Videobeweis Emotionen aus in die eine und in die andere Richtung. Es ist super schwierig, glaube ich. So. Ich glaube, man kann es gar nicht abschließend beantworten. Es wird immer Leute geben, die dafür sind und Leute, die dagegen sind. Und irgendwann werden wir es gar nicht mehr anders kennen.
Wir sind in Bewegung, die Zeiten ändern sich und wir ändern uns in ihr. Und so muss das sein. Und das zählt auch für den Fußball. Und deswegen bin ich auch für technische Innovation. Also alles fein. Ich bin da sehr fein mit.
Dann schauen wir Richtung Sommer. Sprechen wir kurz über Rot-Weiß Essen. Was glaubst du? Packt RWE den Aufstieg? Kannst jetzt mal einen raushauen.
Ja, ich hoffe natürlich. Ich muss allerdings auch ehrlicherweise sagen, ich bin jetzt nicht so sehr in dieser dritten Liga verhaftet. Ich habe diese Mannschaft jetzt das letzte Mal im Pokal gesehen gegen den BVB und ich muss sagen, da war ich begeistert. Vor allen Dingen von Tobias Kraulich, so ein Mann. Wenn ich diese Abwehr sehe, auch mit Golz im Tor, ich kann mir nicht vorstellen, dass es andere Mannschaften gibt, die solche überragenden Spieler in den Reihen hat. Ich war total geflasht, wie der Kraulich das Spiel von hinten geöffnet hat. Diesen Spielaufbau, diese Perfektion, kaum ein Fehlpass gespielt hat. Dann dieser tolle Pass in die Schnittstelle rein, der dann leider nicht zum Tor geführt hat. So, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der da alleine auf das Dortmunder Tor zugelaufen ist nach diesem Pass. Das hat mich schon sehr fasziniert. Und da muss ich schon sagen, also ich hatte jetzt die Mannschaft auch länger so im Stadion nicht mehr gesehen. Das ist dann doch nochmal ein anderer Eindruck, als wenn man das vom Fernsehen sieht. Da war ich unglaublich, gerade auch von Kraulich, war ich da unglaublich beeindruckt. Wenn ich das auch verglichen habe, dann mit der BVB-Hintermannschaft in diesem gleichen Spiel, da habe ich gedacht, ja, wer ist denn hier eigentlich Rot-Weiß Essen, wer ist hier eigentlich BVB? Das hat mich stark imponiert und ich behaupte mal, dass Rot-Weiß Essen einer der stärksten Hintermannschaften hat in dieser Liga und deswegen, die Spiele werden in der Defensive gewonnen, wenn du dann so starke Spieler im Aufbau hast, ja, da ist was drin. Sage ich, lehne ich mich mal aus dem Fenster.
Sehr gut. Ja, die Entwicklung ist auch gut. Also gerade Tobias Kraulich, dass du ihn ansprichst, hat zwischenzeitlich mal, hat er seinen Stammplatz verloren.
Ja,
habe
ich überhaupt nicht verstehen können.
Ja, weil Koshinat hat extrem gesagt, nee, wir wollen defensive, Aufbauspiel ist mir jetzt egal. Aber zum Glück hat sich das entwickelt mittlerweile.
Wir sind ja alle Bundestrainer, so kleine Bundestrainer. Absolut. Ich habe das auch nicht verstanden. Wenn man taktisch umstellt, aber dass man dann so taktische Zwänge über diese Fähigkeiten stellt, das habe ich damals nicht verstanden, muss ich aber auch nicht, ich will dem Trainer auch überhaupt nicht da reinreden, er ist ein absoluter Fachmann, ich finde, ist ein Geschenk für Rot-Weiß Essen, ist ein toller Trainer, den ich, glaube ich, auch sehr, sehr schätze und ich glaube, es ist momentan alles fein und ich drücke ganz, ganz fest die Daumen für, auch für meine Rot-Weiß, muss ich sagen. Auch wenn ich mit Klaus Fischer sozialisiert bin, Rot-Weiß Essen ist auch ein Verein meines Herzens.
Ja, dann an dieser Stelle empfehle ich nochmal den Podcast Essen im Ohr mit Uwe Koshinat zum Saisonstart aufgenommen, kann man immer noch sehr gut anhören und sprechen noch ganz kurz über die Weltmeisterschaft natürlich. Ist wahrscheinlich auch kulturell ein interessantes Ereignis, wenn Donald Trump sich da vielleicht groß inszenieren würde. Die WM in USA, Kanada, Mexiko.
Also wir hatten, das vergisst man ja eigentlich, bei ganz vielen Weltmeisterschaften waren immer auch politische Komponenten mit im Spiel. Wenn ich nur an 1978 in Argentinien denke, die Diktatur, die Militärdiktatur damals. So, und jetzt haben wir dieses, wir hatten in Katar die Weltmeisterschaft jetzt nächstes Jahr. Wo kann man eine Weltmeisterschaft austragen, wo die Welt noch völlig in Ordnung ist? Ich glaube, da bleiben so viele Spielstätten auch nicht mehr über. Ich bin gespannt. Ich habe immer gerne so eine Weltmeisterschaft kompakt in einem Land. Ich finde, das ist dann nochmal ein anderes intensives Erleben, als jetzt in drei Ländern zu spielen. Aber das ist auch so ein Stück, glaube ich, Ausdruck der Zeit. Schauen wir mal.
Und sportlich, die deutsche Nationalmannschaft?
Wir sind ja eine Turniermannschaft. Ich weiß nicht, hier, ob ihr ein Phrasenschwein habt, da lasse ich jetzt hier meine...
Ja, es wird schon teuer jetzt.
Genau. Aber im Ernst, immer wenn es drauf ankommt, dann ist die Mannschaft da. Das haben wir jetzt auch bei der Heim-Europameisterschaft 2024 erlebt. Wenn Musiala zurückkommen würde, das wäre natürlich für die Mannschaft wahnsinnig wichtig, wenn ein Wirtz in Topform spielt. Also wenn gerade diese beiden Spieler auf der Höhe sind, dann ja, glaube ich, dass wir mehr spielen als nur eine respektable Weltmeisterschaft, dann können wir da auch viel bewegen.
Dann habe ich jetzt noch eine letzte Abschlussfrage für dich. Welches Objekt hättest du denn gerne im Deutschen Fußballmuseum, was ihr noch nicht habt? Vielleicht ist es ja auch eins, was es noch gar nicht gibt.
Boah. Den Weltmeisterpokal 2026.
So. Das ist doch mal eine Ansage zum Abschluss. Manuel, vielen Dank.
Ich danke dir,
Mario. Du wirst gleich noch das letzte Wort haben. Das ist in unserem Podcast auch so. Immer der Gast hat das letzte Wort. Du kannst so lange reden, wie du möchtest. Du kannst 10 Minuten füllen, kannst aber auch nur 10 Sekunden gleich füllen. Vorher lasse ich euch noch ein paar Infos da. Ihr könnt gerne ein Like und ein Abo dalassen, um keine Folge in Zukunft zu verpassen. Wenn ihr Bock habt, hört gerne rein in alte Folgen, zum Beispiel mit einer Drag Queen, die wir zuletzt hatten. Ich habe es gerade schon erwähnt, RWE-Trainer Uwe Koschina zum Beispiel, aber auch Olympiasieger Max Rentschmidt, Wissenschaftspodcaster Reinhard Remford oder auch die Sängerin Rosalie zuletzt hier gewesen. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Wünsche habt, dann könnt ihr uns per E-Mail unter podcast@radioessen.de erreichen. So, das war Essen im Ohr, Sport-Kultur mit dem Museumsdirektor des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund, dem Essener Manuel Neukirchner. Ja, und Manuel, dir gehört das letzte Wort.
Puh, das ist jetzt eine schwere Aufgabe. Dann will ich mich mal im Lokalpatriotismus zeigen. Wir sind hier in Essen, ich arbeite in Dortmund. Aber Essen ist immer mein Mittelpunkt gewesen und ich liebe diese Stadt. Und ich möchte hier auch mal an alle nochmal sagen, dass wir wirklich eine tolle Stadt haben, in der wir leben dürfen, die so vielschichtig ist, die so viel zu bieten hat im kulturellen, aber natürlich auch im sportlichen Bereich mit Rot-Weiß Essen. Selbst wenn die nicht in der Bundesliga spielen, ist das Bundesliga reif. Wenn ich sehe, der Baldner See, diese vielen tollen Angebote, die wir hier haben zum Leben. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen rumgekommen, aber ich bin immer wieder super, super gerne hier in Essen und lebe hier mit voller Überzeugung und sehr, sehr gerne. Und Radio Essen ist ein Teil von unserer Stadtgesellschaft und ja, deswegen habe ich auch super Spaß gehabt, heute bei dir zu sein, Mario, und macht weiter so, und allen Essenern will ich nochmal wirklich sagen, wir sollen immer wieder uns vor Augen führen, dass wir wirklich auch eine tolle Stadt haben, in der wir leben dürfen. Das ist jetzt mein spontanes Schlusswort.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk bei Radio Essen. Jede Woche neu. Überall da, wo es Podcasts gibt.